Heute ein zweiteiliges Dossier in der kleinen Audiodatei, sozusagen ein Dossier unserer Freunde vom OK-Projekt Sebastian Köpke und Claudia Opitz. Recht spontan machten sie Ende des vergangenen Jahres eine Aufnahme mit Dr. Hauke Ritz, Beobachterchronist, promoviert in Philosophie. Die erste Aufnahme gedachte, Dr. Hauke Ritz noch einmal zu überarbeiten, und so entstand ein neuer Vortrag von 30 Minuten Länge, den ich in zwei Dossiers schneiden möchte. Heute Teil 1. Ich übergebe.
Und nun das Dossier.
Ja, ich bin natürlich auch schockiert von dem, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, und insbesondere von der Rolle, die Deutschland in dieser Konfrontation mit Russland auch spielt. Wir sind ja neben den USA waren wir lange Zeit der wichtigste Finanzier, und seitdem sich die USA zurückziehen, kommt jetzt das meiste Geld zur Aufrechterhaltung des Ukraine-Krieges aus Deutschland, dazu auch Waffenlieferungen. Und dass wir uns auf eine solche Frontstellung gegen Russland noch einmal so einlassen und auch keinen Vermittlungsversuch, keinen diplomatischen Versöhnungsversuch in 4 Jahren unternommen haben, das hat mich dann doch schon sehr schockiert. Damit hatte ich nicht gerechnet, auch vor dem Hintergrund der Geschichte nicht gerechnet, denn Deutschland hat ja eine Geschichte von militärischen Konfrontationen, von Kriegen mit Russland. Das fängt schon im Ersten Weltkrieg an und setzt sich dann insbesondere im Zweiten Weltkrieg fort. Und der Zweite Weltkrieg war ja kein gewöhnlicher Krieg. Der wurde ja vom Dritten Reich ganz anders geführt als zum Beispiel der Frankreich-Feldzug. Im Frankreich-Feldzug hat Nazi-Deutschland vor allem versucht, die französische Armee zu zerstören. Während im Russland-Feldzug es ziemlich schnell darum ging, die Bevölkerung zu reduzieren. Also ganz am Anfang des Russland-Feldzugs richtete sich die Aggression vor allem gegen 2 Gruppen. Auf der einen Seite natürlich gegen die jüdische Bevölkerung der Sowjetunion und auf der anderen Seite gegen Politkommissare oder überhaupt gegen jeden, der verdächtigt wurde, ein Kommunist zu sein. Und am Anfang hatten die Nazis noch diese Vorstellung, dass sie Teile der sowjetischen Bevölkerung mit dem Antisemitismus gegen die sowjetische Regierung aufwiegeln könnten. Und das klappte teilweise auch in den baltischen Staaten und in der Westukraine. Doch je weiter die deutsche Armee vordrang, desto deutlicher wurde für sie, dass die sowjetische Bevölkerung ihr Land verteidigt und auch ihre Regierung verteidigt und letztlich auch das politische System verteidigt. Und von da ab fing man an, in Berlin eine Art, sozusagen die politische Identität der Sowjetunion mit ihrer Bevölkerung zu identifizieren und zu sagen, die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion oder große Teile der Bevölkerung der Sowjetunion sind Träger des Kommunismus, und den Kommunismus haben sie ja wiederum in dieser kranken nationalsozialistischen Ideologie mit dem Judentum identifiziert, und damit war sozusagen für sie die Sowjetunion strukturell vom Kommunismus und vom Judentum beherrscht, was dann dazu führte, dass sie der Meinung waren, es müsste letztlich sozusagen die sowjetische Gesellschaft so dezimiert werden, dass das nur so ließe sich der Kommunismus besiegen. Und das führte insbesondere dazu, dass in den Gegenden, wo ein starker Partisanenwiderstand entstanden war, und da ist Weißrussland zum Beispiel eine Gegend, wo das geschah, dass die Wehrmacht und die SS dazu übergingen, dort jegliches menschliche Leben zu zerstören. Also Siedlung um Siedlung auszulöschen, die Leute in der Kirche zusammenzufärchen, sie anzuzünden und mit dem Maschinengewehr auf jene zu schießen, die aus dem Fenster springen. Das ist wohl in 140 bis 200 Ortschaften sind solche Dinge passiert. Und insgesamt spricht man von 5.000 bis 10.000 Ortschaften, die vernichtet, verbrannt worden sind. Oft musste die Bevölkerung in die Wälder fliehen, wo sie dem Hunger ausgesetzt waren, aber gleichzeitig wurden die Wälder natürlich zu Orten des Widerstandes. Und das heißt, der Krieg gegen die Sowjetunion war ein Krieg, der sich von allen vorherigen Kriegen unterschied. Das war nicht ein Krieg wie die Napoleonischen Kriege oder wie der Erste Weltkrieg oder auch der Frankreich-Feldzug im Zweiten Weltkrieg. Das war ein Vernichtungskrieg, ein Krieg, der Millionen von Zivilisten das Leben kostete, insgesamt 27 Millionen sowjetischen Bürgern, obwohl die Zahl immer auch nochmal nicht ganz feststeht. Viele, oft wird gemutmaßt, sie ist immer noch zu niedrig. Es seien letztlich sogar noch mehr dabei gestorben. Und der allergrößte Teil dieser 27 Millionen waren Zivilisten. Und auch Kriegsgefangene wurden systematisch ermordet. Oft hat man sie verhungern lassen, auf freien Wiesen mit Stacheldraht umzäunt und MG-Bewachung. Und man hat einfach gewartet, bis sozusagen die Witterung und der Hunger sein Werk tut. Oder man hat sie als Arbeitssklaven benutzt oder auf lange Märsche geschickt, im Zuge dessen sie dann zusammenbrachen. Auch das hat enorm dazu beigetragen, dass die Opferraten des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion so enorm waren, dass die gesamte Demografie Russlands dadurch verändert worden ist. Und das wirkt sich auch noch in der dritten Generation aus, weil die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, sozusagen eine demografische Delle hinterlassen hat, die sich nun von Generation zu Generation fortsetzt und nur langsam abschwächt. Und das vor diesem Hintergrund dieses Verbrechens, das in der DDR zwar aufgearbeitet worden ist, die DDR-Bürger wussten darüber Bescheid. Dort gab es einen Geschichtsunterricht und eine öffentliche Berichterstattung, die diese Dinge ins kollektive Gedächtnis gehoben hat. Aber bei den Westdeutschen ist das mehr oder weniger ausgeblendet worden, was hier noch daran ersichtlich wurde, dass als dann nach der Wiedervereinigung das Hamburger Institut für Sozialforschung die Ausstellung organisiert hat über die Verbrechen der Wehrmacht und der SS im Vernichtungskrieg gegen Russland, dass es da besonders in Westdeutschland zu Protesten kam. Und man dann aufgrund von ein paar kleineren Fehlern, die man in der Ausstellung entdeckt hat, es letztlich geschafft hat, die gesamte Ausstellung sozusagen aus der Öffentlichkeit wieder zu entfernen. Und diese fehlende Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Zuge des Russlandfeldzugs, die fehlende Aufarbeitung der Tatsache, dass Nazi-Deutschland eigentlich zwei Völker ausrotten wollte. Auf der einen Seite das Judentum, aber auf der anderen Seite auch das Slawentum und hier vor allem jenes Slawentum, das die Nazis als Träger des Kommunismus und Sozialismus identifiziert hatten, und das war vor allem die russische Bevölkerung. Diese Dinge sind unzureichend aufgearbeitet worden, und das sehen wir jetzt daran, dass es möglich war, nach 80 Jahren, nach all der die Bemühungen Deutschlands, sich irgendwie vom NS-Regime zu distanzieren, das NS-Regime, die Verbrechen in anderen Bereichen durchaus aufzuarbeiten, eine innere Distanz zur Nazi-Vergangenheit einzunehmen. All das hat letztlich nicht uns daran hindern können, dass wir trotzdem wieder uns in eine Frontstellung gegen Russland haben bringen lassen. Das ist in gewisser Weise so unvorstellbar, wie als wenn Deutschland jetzt anfangen würde, plötzlich wieder offen antisemitische Politik zu machen, die an die Zeit vor 80 Jahren anschließt. Das wäre ja auch etwas Undenkbares. Und in dem Sinne habe ich die Russophobie, die unsere Öffentlichkeit ergriffen hat, dass plötzlich russische Restaurants mit Graffiti besprüht werden oder dass russische Musiker, Dirigenten, wenn sie nicht sich umgehend und absolut von ihrer eigenen Regierung distanzieren, dass sie dann sozusagen mit einem Berufsverbot belegt werden oder sozusagen ihre Position verlieren, oder dass russische Sportler bei den Olympischen Spielen nicht mehr antreten dürfen. Und das nicht nur einmal, sondern eigentlich ist das jetzt schon zu einer Dauereinrichtung geworden, dass Russland scheinbar irgendwie dauerhaft oder jetzt schon wiederholte Male an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen darf. Wann hat es das letzte Mal gegeben? Das erinnert selbst bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, also mitten im Dritten Reich, selbst da konnten einige jüdische Athleten teilnehmen, wenngleich es damals bereits schon sehr schwierig für sie war, teilzunehmen. Und in gewisser Weise ist das unvorstellbar. Und ich wüsste eigentlich keine andere Nation, die bei den Olympischen Spielen so außer eben das Judentum während des Dritten Reiches, so behandelt worden ist. Und es hat schon andere Dopingfälle, es hat viele Dopingfälle im Zuge der Olympischen Spiele gegeben, aber so wurde noch kein Dopingvergehen geahndet. Und auch, dass Russland nicht eingeladen wird zu den Gedenkfeiern der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitzes, obwohl es die Rote Armee war. Da waren Russen natürlich führend in der Roten Armee. Obwohl es die Rote Armee war, die dieses Lager befreit hat, werden sie nicht eingeladen zu der Gedenkfeier. Und man versucht sozusagen schleichend in der Öffentlichkeit irgendwie den Eindruck zu vermitteln, als ob es der Westen gewesen wäre, der alle Konzentrationslager befreit hätte. Und als ob Russland dabei nicht die entscheidende Rolle gespielt hat, die es tatsächlich dabei gespielt hat. Zumal ja Nazi-Deutschland zum überwiegenden Teil von der Roten Armee besiegt worden ist. Die Rote Armee hat die Hauptlast des Zweiten Weltkriegs getragen. Mindestens 80% aller Divisionen und Brigaden wurden von der Roten Armee besiegt. Und der Anteil der übrigen alliierten Armeen Großbritanniens, der USA und so war wesentlich kleiner. Sogar bis in die letzten Tage des Krieges hat das Dritte Reich viel mehr Energie aufgewendet, die Rote Armee zu bekämpfen, als etwa die aus Westen heranrückenden Truppen der USA, weswegen die dann auch viel schneller vorankamen. Die Amerikaner haben quasi nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, ja, den Antisemitismus, den müsst ihr doch jetzt irgendwie aufgeben, aber euer Misstrauen gegenüber Russland, das dürft ihr behalten, weil Russland ist jetzt sozusagen auch wieder unser Feind. Wir treten in eine Systemkonkurrenz ein, einen neuen Kalten Krieg. Wir etablieren einen eisernen Vorhang, der Europa durchschneidet, der Deutschland durchschneidet, der Berlin durchschneidet. Und da ist dieses Misstrauen der deutschen Bevölkerung gegenüber Russland ganz dienlich. Das erlaubt uns, diesen Kalten Krieg zu führen. Und deswegen findet hier nur eine gemäßigte Aufarbeitung statt. Und die Folgen dieser gemäßigten Aufarbeitung sehen wir jetzt, dass Deutschland sich noch einmal in eine Frontstellung gegenüber Russland hat bringen lassen, obwohl aus vielen Gründen Deutschland abhängig ist von Russland. Russland ist unser geografischer Nachbar. Wir müssen noch jahrhundertelang mit Russland leben. Wir haben einen großen Teil unserer Rohstoffe, unserer Energieversorgung von Russland bezogen und nicht zuletzt hat Russland uns die deutsche Wiedervereinigung geschenkt. Denn wenn man da nochmal zurückgeht zu der Phase der deutschen Wiedervereinigung, so war es ja so, dass die Franzosen sehr misstrauisch gegenüber dem Gedanken waren, dass Deutschland sich wiedervereinigt. Und die Briten wollten das auch nicht. Auch Thatcher hat starke Bedenken gehabt. Man fürchtete, dass noch einmal sozusagen Deutschland ein Übergewicht in Europa gewinnt durch die Wiedervereinigung. Und die Amerikaner waren jetzt auch nicht absolut begeistert und sie haben gesagt, ja, wenn wir uns darauf einlassen, dann nur unter der Bedingung, dass für uns alles so bleibt, also dass das vereinte Deutschland NATO-Mitglied wird, dass wir unsere Basen in Westdeutschland behalten, möglichst auch unsere Atomwaffen oder das Recht, Atomwaffen in Deutschland zu stationieren. Und wenn das gegeben ist, dann lassen wir uns auf die Wiedervereinigung ein. Und letztlich war es die Sowjetunion, die den Weg zur deutschen Wiedervereinigung freigemacht hat, indem sie den amerikanischen Forderungen nachgegeben haben. Und warum wollten die Russen die deutsche Wiedervereinigung? Die Russen wollten die Wiedervereinigung, weil sie trotz der Schrecken des Zweiten Weltkrieges, dieses Vernichtungskrieges, den das Deutsche Reich gegen die Sowjetunion geführt hat, trotz der 27 Millionen Toten, von denen überwiegend Zivilisten betroffen waren, der verbrannten Dörfer, der verhungerten Kriegsgefangenen zu Millionen. Trotz allem gab es auch positive Erinnerungen, die man in Russland an Deutschland hatte. Und das liegt daran, dass vor dem 20. Jahrhundert, vor dem Jahrhundert des Krieges, nämlich im 19. und im 18. Jahrhundert, waren Russland und Deutschland sehr tief verbunden. Diese Verbindung beginnt sich auszubilden in der Zeit Peter des Großen. Sie setzt sich fort im 18. und 19. Jahrhundert. Es wird sozusagen zur Mode oder zur Gewohnheit des russischen Zarenhofes, dass man deutsche Prinzessinnen heiratet. Diese Heiratspolitik hat sich so stark etabliert, dass irgendwann die russische Zarenfamilie genetisch überwiegend deutsches Blut hatte, weil von Generation zu Generation immer wieder sozusagen deutsche Ehefrauen hinzukamen, die dann sozusagen Zarensöhne heirateten, die ihrerseits wieder deutsche Mütter hatten. Und Hinzu kam die Auswanderung von Hunderttausenden von Deutschen nach Russland, die teilweise dort die Wolga besiedelten und andere Gegenden besiedelten, Landwirtschaft etablierten, aber auch als Handwerker sich in Russland etablierten oder auch die Akademie der Wissenschaften dort aufbauten, in Regierungspositionen arbeiteten, als Minister arbeiteten. Fast in jedem russischen Regierungskabinett gab es deutsche Minister, aber auch als Kanzler dort tätig waren, 3 oder 4 Mal und eben einmal sogar in Gestalt Katharina der Großen als Zarin.
Hier möchte ich für heute unterbrechen, aber einen kurzen Blick auf Katharina die Große werfen. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, geboren in Stettin, ab Juli 1762 Kaiserin von Russland, ab 1793 Herrin von Jever. Die Deutschen trinken zu wenig Bier. Sie ist, so Wikipedia, die einzige Herrscherin, der in der Geschichtsschreibung der Beiname die Große verliehen wurde. Sie galt als Repräsentantin des aufgeklärten Absolutismus, der ja aus Frankreich kommt und sicher bis heute für das Frankophile in Russland sorgt. Ihr Wirken entwickelte sie aus Voltaires These, Zitat, dass im Jahrhundert der Aufklärung nicht mehr die großen Waffen taten, sondern die Veränderungen der Sitten, die Gesetzgebung, Handel, Gewerbe und Verkehr, Künste und Bildung von der Geschichtsschreibung gewürdigt werden sollten. Da sind wir ja weit hinter zurückgefallen. Sie mühte sich um die Landwirtschaft, um Ausgleich mit der russisch-orthodoxen Kirche. Innenpolitisch wollte sie die Etablierung der Staatsgewalt in allen Orten Russlands. Hochbewertet ihrerseits Schule und Bildung. Selbst verfasste die humorvolle Frau Komödien. 1785 der Betrüger, der Verblendete, ein Jahr darauf der sibirische Schamane. In Petersburg wurde das aufgeführt. Auch bereiste sie die Welt.
Das Dossier.
Russland beging den Tag der Diplomaten. Gelegenheit für uns, Diplomatie zu definieren, wo wir doch diesen Begriff nicht mehr zu kennen scheinen. Wo sie nicht mehr ist, die Diplomatie, gewinnt die Logik des Krieges. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko gibt bekannt, Weißrussland muss bis Ende des Jahres eine eigene Produktion geläufiger Munition haben. Einzelheiten zur Einrichtung, so berichtet Belta, einer eigenen Munitionsproduktion wurde bekannt gegeben vom Vorsitzenden des staatlichen militärisch-industriellen Komitees Dimitri Pantus. Zitat, es gab einen Bericht über eine ganze Reihe von Bereichen, die derzeit entwickelt werden, sowie über Projekte, die derzeit umgesetzt werden. 2025 exportierte man in 65 Länder. Entwicklungseinrichtungen des Staatsmilitärkomplexes und des Verteidigungssektors der Wirtschaft in der Arbeitsstrategie sind bis 2030 festgelegt. Für uns festgelegt das heutige Programm der kleinen Audiodatei 11. Februar 2026, ein Mittwoch.
С Новым годом, дорогие белорусы!
Gestern Tag der Diplomatie in Russland. Wir hören den russischen Botschafter in Deutschland, Netschajew, gleich hier in der kleinen Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, liebe Svetlana. USA kapern einen weiteren Tanker im Indischen Ozean. Dieser hatte Öl aus Venezuela geladen. Er war unter panamaischer Flagge unterwegs. Aquila 2. Er wurde seit Tagen verfolgt. Russia Today fragt, ist das eine Kampfansage gegen China? Die chinesische Nachrichtenseite CGTN berichtet, Xi Jinping, er besucht Menschen in Peking direkt vor dem Frühlingsfest. Eine Gemeinschaftskantine, eine Wohnanlage für Senioren, ein Geschäftsviertel in der Innenstadt. Er richtete seine Festtagsgrüße zum Frühlingsfest am 17. Februar an alle Chinesen, wünschte Glück und Gesundheit sowie dem Land Frieden und Wohlstand im Jahr des Pferdes. Sitz. China lehnt die ausländische Diffamierung Hongkongs unter Vorwand des Falles Jimmy Lai ab. Wir berichteten gestern, Hongkong soll böswillig diffamiert werden, seine Rechtsstaatlichkeit verunglimpft, möchte sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. Dies erklärt der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Bei den betreffenden Ländern habe China scharfe Proteste eingereicht. Genannt werden USA, Großbritannien, Australien sowie die Europäische Union. Jimmy Lai wurde wegen Verstößen gegen die Hongkonger Version des Nationalen Sicherheitsgesetzes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Bereits am 15. Dezember 2025 hatte das oberste Gericht entschieden, dass Jimmy Lai in 2 Fällen der Verschwörung und Kollaboration mit ausländischen Kräften sowie in einem Fall der Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührerischer Schriften schuldig ist. Das chinesische Verteidigungsministerium hat von einer Remilitarisierung der japanischen Regierung gesprochen. Man bezieht sich auf Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi, dass die Selbstwehr in die Verfassung festgeschrieben abgeschrieben werden solle. Man sieht einen heuchlerischen, rechtsstaatlichen Deckmantel für Japans Remilitarisierung. Auch sieht man eine Aushöhlung der Grundlage der pazifistischen Verfassung und rät, die internationale Gemeinschaft solle demgegenüber stark wachsam bleiben und es entschieden eindämmen, um die Ergebnisse des Sieges im Zweiten Weltkrieg sowie den Frieden und die Stabilität in der Region gemeinsam zu wahren. Auch hier sehen wir wieder den Bezug zum Zweiten Weltkrieg, der in hiesigen Betrachtungen keine Rolle mehr zu spielen scheint. Die Premierministerin möchte ein Referendum durchführen, auch über die sogenannte pazifistische Verfassung. Diese sprach Japan das Recht auf Kriegsführung ab. Es gibt Selbstverteidigungskräfte, denen offensive Operationen und Präventivschläge untersagt sind. Die Partei von Takaichi hat die Mehrheit im Unterhaus. Für Verfassungsänderungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Japan im Zweiten Weltkrieg, Täternation wie Deutschland und Italien. Über diesen Zweiten Weltkrieg findet man Informationen im Internet. Mittlerweile scheint es mir gegeben, darauf hinzuweisen. Veröffentlicht der Münchner Sicherheitsbericht 2026 von den Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz. In diesem heißt es, die Welt sei bereits in eine Ära der zerstörerischen Politik eingetreten. Zerstörungstendenzen dominieren, setzen die internationale Ordnung zunehmend unter Druck. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender, erklärt, die diesjährige Konferenz stehe unter besonderer internationaler Beobachtung. Er sieht einen Wandel in der Rolle der USA. Ebenfalls berichtet CGTN, die kürzlich veröffentlichten Akten über den verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein haben in mehreren europäischen Ländern zu Rücktritten politischer Persönlichkeiten geführt, die mit dem verurteilten Sexualstraftäter in Verbindung gebracht werden. Man nennt die norwegische Botschafterin in Jordanien, den Stabschef von Premier Starmer in Großbritannien und den ehemaligen französischen Kulturminister Jack Lang. US-Handelsminister Howard Lutnick räumt Besuch auf Epsteins Insel ein, berichtet der ORF. Er verstrickte sich bei einer Anhörung im US-Senat in Widersprüche. Die Tagesschau berichtet den britischen Premier Starmer, bei den Briten habe er keinen Kredit mehr. Frankreichs Präsident Macron warnt vor Verschwörungstheorien zum Epstein-Skandal. Er wird zitiert, das System war sehr verzweigt, deswegen muss die Justiz ihre Arbeit unabhängig und in Ruhe machen. Auch stellt er fest, Russland wird morgen noch da sein. Der Zermürbungskrieg habe sein Endstadium erreicht. Er empfing Journalisten von Le Monde, Financial Times, auch der Süddeutschen Zeitung. Der Kreml bestätigt die Wiederaufnahme des Dialogs mit Frankreich. Diplomatie. Wikipedia definiert, das wäre die Kunst und Praxis des Verhandelns zwischen bevollmächtigten Repräsentanten verschiedener Gruppen oder Nationen. Diese werden Diplomaten genannt. In Russland beging man gestern den Tag der Diplomatie. Dazu sprach Sergei Nechayev, der russische Botschafter in Deutschland, gegenüber Russia Today über das Verhältnis zu Deutschland.
Die einfachen Deutschen oder wie ich sage, ein Bürger von der Straße, der kann sich sehr gut erinnern an die guten Jahre der Beziehung zwischen unseren beiden Staaten. Wir, also seit mehreren Jahrzehnten, versuchen wir den Aussöhnungsprozess zu ebnen, nicht ohne Erfolg, muss ich sagen, auf beiden Seiten. Die vernünftigen deutschen Politiker, die deutschen Diplomaten und natürlich, das war für uns ganz gar nicht einfach, nach dem Kriege, nach allen diesen Tragödien und 27 Millionen Toten, diesen Aussöhnungsweg zu ebnen, das war von uns aus auf keinen Fall sehr einfach. Aber das haben wir doch gemacht und nachdem das alles passiert ist, wo wir mit Deutschland ein riesiges Netzwerk aufgebaut haben, jetzt sehen wir natürlich entgegengesetzte Tendenzen, die uns auf keinen Fall für uns erfreulich sind.
International, die USA versprechen Armenien Investitionen, um Jerewans Energieabhängigkeit von Moskau zu verringern. Zum digitalen Euro gab es eine erste Testabstimmung im EU-Parlament. Euronews berichtet, wenn Friedensabkommen mit der Ukraine, so Moskau, muss dieses Garantien für Russlands Sicherheit beinhalten. Es erklärte sich Russlands stellvertretender Außenminister Grushko.
The victory will change the world.
Irene Kahn, Sonderberichterstatterin des UN-Menschenrechtsrats, hat sich nach einer Informationsreise durch Deutschland besorgt über den aktuellen Stand der Meinungs- und Redefreiheit geäußert. Sie erklärt, Menschen hätten Angst, ihre Meinung zu äußern. Ich nicht, liebe Schlagerfreunde.
Der marxistisch-leninistischen...
Danke, liebe Svetlana. Proteste gab es in Albanien. Ausschreitungen. Bericht ORF. Russland kündigt Einschränkungen bei Telekilogramm an. Gründer Pavel Durov kritisiert. Auch erklärt er zur Sicherheit von WhatsApp. Die daran glaubten, wären hirntot. Jetzt könnte ich ja sagen, jeder Handynutzer wäre hirntot. Proteste gab es in Mailand gegen die Winterolympiade. Im Einsatz Wasserwerfer. Es gab Festnahmen. Reuters berichtet. Viele Wolken, Schnee im Nordosten, kann ich bestätigen aus dem Ostseestudio. So die kommenden Tage, es wird kälter.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio